Du hörst den Königinnen-Talk mit Petra Fürst. Hier sprechen wir über alles, was uns Frauen bewegt. Ich bin Petra Fürst, die Gründerin von Soulmate Coaching. Und jetzt stell dir mal vor, er hat sich 3 Wochen lang jeden Tag gemeldet. Morgens schreibt er Guten Morgen, du Schöne. Abends schreibt er Ich denk an dich. Ihr hattet wunderbare Dates, die Gespräche waren tief, die Chemie war unfassbar. Und dann von einem Tag auf den anderen nichts. Absolutes Schweigen. Pause. Kennst du das? Am Ende dieser Episode wirst du verstehen, was wirklich hinter männlichem Rückzug steckt. Und zwar nicht oberflächlich, sondern psychologisch fundiert. Und du wirst die Mechanismen seines Nervensystems verstehen. Und das ist mir am wichtigsten. Du wirst lernen, wie du souverän damit umgehst, ohne dich selbst dabei zu verlieren. Lass mich dir von Sarah erzählen. Sarah ist 42 Jahre alt, Unternehmensberaterin und sitzt bei mir im Coaching in Tränen aufgelöst. Vor ihr liegt das Handy am Tisch und sie hat die letzte Nachricht von Markus ungefähr zum 73. Mal gelesen. Und dann sagt sie, Petra, ich verstehe es nicht. Alles lief perfekt. Lass mich dir erzählen, was passiert ist. Die beiden haben sich beim Yoga kennengelernt. Ich habe auch schon mal jemanden beim Yoga kennengelernt. Und das wurde dann eine 7 Jahre lange Beziehung. Aber andere Story. Also Sarah und Markus haben sich beim Yoga kennengelernt und sie hat sich eigentlich nur angemeldet, weil sie einfach runterkommen wollte, weil sie viel Stress hatte. Und sie war in der ersten Reihe und Markus war direkt hinter ihr. Und nach der Stunde sprach er sie dann direkt an und er sagt, wow, du machst das ja wirklich gut und lächelt. Machst du das schon lange? Und dann haben sie sich gleich eine ganze Stunde lang unterhalten. Und er hat nach ihrer Arbeit gefragt, nach ihren Träumen, was sie bewegt. Sarah war überrascht. Die meisten Männer auf Dating-Apps stellen nämlich keine wirklich tiefgehenden Fragen. Aber Markus, der wollte sie wirklich kennenlernen. Dann hatten sie das erste Date. Ein kleines italienisches Restaurant. Sie haben 4 Stunden lang geredet. Er hat von seiner Mutter erzählt, die vor kurzem krank geworden ist, von seinen Ängsten, von seinen Träumen. Und Sarah hat wirklich gespürt, okay, das ist echt, das ist jetzt kein Spiel, sondern der meint es wirklich ernst. Es gab ein zweites Date, ein drittes Date, ein viertes Date, jedes Mal war es intensiver. Er schrieb ihr jeden Morgen, jeden Abend und nicht oberflächliche Sachen, sondern wirklich schöne Sachen, tiefgehende Sachen, so Dinge wie, ich denke gerade in unser Gespräch gestern, du hast so recht mit dem, was du gesagt hast über das und das Thema. Und nach dem 4. Date, es war ein wunderschönes Wochenende zu zweit, da war Sarah sicher, das wird was Ernstes. Am Montag schreibt sie ihm dann, danke für das schöne Wochenende, ich fühle mich so wohl bei dir. Er antwortet mit einem Herz. Das war vor 5 Tagen. Und seitdem nichts. Und Sarah sitzt jetzt vor mir, sie hat jeden Tag ihre Nachrichten geprüft, 147 Mal am Tag schaut sie nach, ob er schreibt, sie hat das analysiert, ob sie zu viel geschrieben hat, sie hat die Worte und Nachrichten abgezählt oder ob es zu wenig emotional war oder sie zu wenig Signale gezeigt hat. War das Herz-Emoji jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Hat er sich damit verabschiedet? Ist das jetzt das Ende von der Beziehung? Und wisst ihr, was in dem Moment in ihrem Körper passiert? Ihr Nervensystem ist im absoluten Alarmzustand. Was passiert in deinem Körper, wenn er nicht mehr antwortet? Lass mich dir erklären, was wirklich in dir vorgeht, wenn er plötzlich verstummt, wenn er plötzlich ruhig wird. Das erste Gefühl ist Schock. Ein Schockmoment. So, Moment, was passiert jetzt gerade? Und dann nach einer Weile kommt die Verwirrung. Es lief doch alles gut. Was habe ich falsch gemacht? Und dann liest du diese letzten Nachrichten nochmal und nochmal und nochmal. Und du suchst nach Hinweisen, nach einzelnen Wörtern, die vielleicht falsch sein könnten, nach Fehlern, nach dem Moment, wo du irgendwas gesagt oder getan hast, das alles zerstört hat. Der Moment, wo alles gekippt ist. Und wisst ihr, warum das passiert? Lass mich das erklären. Die Bindungstheorie, entwickelt von John Bowlby und Mary Ainsworth, zeigt uns, Menschen mit ängstlich unsicherem Bindungsstil reagieren auf Schweigen des Partners wie auf eine existenzielle Bedrohung. Und das ist Das klingt stark, aber es ist wirklich wie Existenzangst, wie als würde man die Existenz verlieren. Und es gibt einen ganz logischen Grund dafür. Dein limbisches System, das ist der emotionale Teil in deinem Gehirn, schaltet in den Panikmodus. Deine Amygdala feuert. Dein Körper produziert Stresshormone. Cortisol, Adrenalin, dein Herz rast, deine Hände zittern. Das sind Dinge, die dein Körper macht. Das kannst du in dem Moment kognitiv nicht steuern. Das passiert. Dein Körper reagiert einfach. Der macht einfach. Der tut einfach. Und das ist der riesige Unterschied zu jemand, der einen sicheren Bindungsstil hat. Jemand mit sicherem Bindungsstil, der denkt sich, okay, er meldet sich nicht mehr, vielleicht ist er beschäftigt, mal abwarten. Die Person mit der ängstlichen Bindung denkt sich, oh mein Gott, er will mich nicht mehr, ich bin nicht gut genug, ich habe alles zerstört, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und das ist der große Unterschied, merkst du das? Und jetzt, das ist wichtig, beginnt dein Gehirn verzweifelt nach Erklärungen zu suchen. Warum ist das passiert? Warum, warum, warum? Und das Problem ist, dein Gehirn findet die meisten Antworten in der Selbstkritik. Weil du ja gar nicht weißt, was er gerade denkt. Das heißt, wir interpretieren dann hinein und wir geben uns selber die Schuld in dem Moment und dann sagen wir so Dinge wie, ich war zu viel, ich war zu anhänglich, ich war zu bedürftig, ich hätte nicht so viel schreiben sollen, ich hätte cooler sein müssen. Aber weißt du was? In 80% der Fälle hat sein Rückzug überhaupt nichts mit deinem Verhalten zu tun. Lass das mal sacken. 80%. Das bedeutet, während du dich fertig machst, während du jeden Satz analysierst, während du dir selber die Schuld gibst, hat sein Schweigen eine komplett andere Ursache. Und genau die schauen wir uns jetzt an. Was geht in Männern wirklich vor, wenn sie verstummen, wenn sie sich plötzlich zurückziehen? Lass mich dir von Thomas erzählen. Thomas' Geschichte ist perfekt, weil sie genau zeigt, was in Männern passiert, wenn sie sich zurückziehen. Julia ist Anwältin, Anfang 40, seit 10 Jahren in einer renommierten Kanzlei, erfolgreich, respektiert, aber im Dating total frustriert. Und sie lernt Thomas bei einem Business-Event kennen. Sie hält einen Vortrag über Vertragsrecht, sie war fachlich brillant und nach dem Vortrag spricht er sie an. Das ist ja schon mal super, weil alle unter euch, die erfolgreich sind, erfolgreiche Geschäftsfrauen sind, ihr wisst ja, dass es nicht oft vorkommt, dass du einen Mann triffst, der auf Augenhöhe ist mit dir, der keine Angst hat davor, dass du jetzt gerade einen mega guten Vortrag gehalten hast oder dass du fachlich so gut bist. Und dann kommt dann jemand endlich auf sie zu und sagt, beeindruckend, wie lange arbeitest du schon in dem Bereich? Und Julia schaut ihn an und dunkle Haare, grüne Augen, ein attraktives Gesicht, er wirkt interessiert, nicht aufdringlich. Und dann sagt sie, ja, 10 Jahre und du? Ich bin Architekt, gerade dabei, mein eigenes Büro aufzubauen. Dann gehen sie einen Kaffee trinken, aus dem Kaffee werden 2 Stunden Gespräch, sie reden über ihre Arbeit, ihre Träume, alles, was sie im Leben motiviert. Und Thomas sagt dann, weißt du, die meisten Menschen reden über das, was sie tun. Du redest über das, was dich bewegt und das ist selten. Und Julia spürt dann in ihrer Brust diese Wärme, diese Anziehung. Und dann sagt er auch noch, können wir uns wiedersehen? Und es gibt ein zweites Date. Sie gehen am Fluss spazieren. Es ist Herbst, die Blätter fallen, die Luft ist klar. Sie laufen nebeneinander her. Manchmal berühren sich ihre Hände. Kann ich dich was fragen, sagt Thomas nach einer Weile. Klar. Warum bist du Single? Ich meine, du bist intelligent, erfolgreich und schön, das ergibt keinen Sinn. Das ist die Frage, vor der sich viele Frauen fürchten. Warum bist du Single? Aber Julias Antwort war gut. Sie hat dann gesagt, die Standardantwort wäre, ich hatte keine Zeit. Aber ganz ehrlich, ich habe die falschen Männer getroffen. Männer, die nicht wussten, was sie wollen. Okay. Ich finde das eine gute Antwort. Und was willst du, fragt er dann. Sie bleibt stehen, sie schaut ihn an und sagt, ich will was Echtes. Keine Spielchen, kein Hin und Her, einfach Klarheit. Und er nickt, schön, das will ich auch. Und dann erzählt er von seiner letzten Beziehung, die vor 2 Jahren geendet hat. Sie hat ihn betrogen mit seinem besten Freund und das sitzt noch tief. Er sagt, ich habe danach lange gebraucht, um wieder irgendjemanden zu vertrauen. Julia hört zu, sie urteilt nicht, sie versteht. Sie ist empathisch in dem Moment. Und sie gibt jetzt keine guten Tipps und keine Ratschläge. Sie sagt einfach nur, danke, dass du mir das erzählst. Dann das dritte Date, ein gemeinsames Abendessen bei ihm zu Hause. Er kocht Pasta mit selbstgemachtem Pesto, dazu ein guter Rotwein. Seine Wohnung ist minimalistisch eingerichtet, klare Linien, viel Licht. Dann sitzen sie auf seiner Terrasse, die Stadt im Hintergrund, reden über Träume, Ängste, die Zukunft. Was wünschst du dir, fragt Julia ihn, für dein Leben? Thomas denkt nach und sagt, ich will was aufbauen, beruflich, aber auch privat. Ich will nicht mehr alleine sein. Ich will eine Partnerin, mit der ich wachsen kann. Jackpot, oder? Und er schaut sie an und sagt, ich mag dich wirklich sehr, Julia. Julia spürt, wie ihr Herz schneller schlägt. Sowas hat sie schon lang nicht mehr gespürt. Diese Mischung aus Aufregung und Sicherheit. Ich mag dich auch, sagt sie leiser. Und dann küssen sie sich, ganz zärtlich und tief, so. Und die Zeit bleibt rundherum stehen. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn einfach alles rundherum plötzlich stehen bleibt und nur ihr beide existiert in dem Moment. Als Julia dann nach Hause fährt, kann sie gar nicht aufhören zu lächeln. Zum ersten Mal seit Jahren fühlt sich etwas richtig an für sie. Und am nächsten Morgen beim Frühstück trinkt sie einen Kaffee, die Sonne scheint durchs Fenster, dann schreibt sie ihm, gestern war wunderschön, ich freue mich auf das nächste Mal. Und diese Nachricht ist in der Situation vollkommen normal, oder? Wenn wir jetzt kurz innehalten, hier ist nichts falsch. Es ist alles richtig, es ist alles okay. Sie hat einen schönen Abend und sie schreibt einfach in der Früh, es war wunderschön, ich freue mich aufs nächste Mal. Die Nachricht ist in Ordnung. Da ist nichts falsch damit. Und dann schickt sie die Nachricht ab und weißt du, was passiert? Ja, genau. Stunden vergehen. Keine Antwort. Sie schaut aufs Handy. Er war online, aber er antwortet nicht. Sie denkt sich, okay, vielleicht ist er beschäftigt. Und am nächsten Tag immer noch keine Antwort. Und jetzt beginnt Julia, sich Sorgen zu machen und liest die Nachricht immer wieder. War das Emoji zu viel? War das Wort wunderschön zu intensiv? Hätte sie vielleicht was anderes schreiben sollen? Hätte sie gar nicht schreiben sollen? Hätte sie warten sollen, bis er zuerst schreibt? Nicht? Und es ist jetzt eben der Moment, wo man dann alles durchdenkt wieder. Und dann checkt sie ihr Handy, dann wird sie richtig, dann weißt du eh, wie das, dann kriegt man diese Besessenheit und dann checkt sie ihr Handy alle 5 Minuten. Beim Meeting, beim Mittagessen, abends im Bett. Nichts, keine Nachricht. Nach 3 Tagen hält sie es nicht mehr aus und dann schreibt sie ihm nochmal, hey, ist alles okay bei dir? Und sie starrt auf den Bildschirm und wartet und hofft. Wieder keine Antwort. Und Julia sitzt dann bei mir im Coaching, völlig aufgelöst, mit roten Augen. Natürlich hat sie geweint. Nach so einem schönen Moment, so zurückgewiesen zu werden, das hätte jedem das Herz gebrochen. Und sie sagt, Petra, ich verstehe es nicht. Er hat gesagt, er mag mich. Wir haben uns geküsst, es war alles perfekt und jetzt ist der absolute Funkstille. Was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich zu viel Druck gemacht? Und jetzt, hör gut zu, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Lass uns gemeinsam anschauen, was Thomas in dem Moment erlebt. Thomas hat vermeidenden Bindungsstil, das nennen wir auch manchmal Bindungsangst. Und ich erkläre dir gern, was das bedeutet. Nämlich in dem Moment, als Thomas Julia seine Gefühle gesteht und sagt, ich mag dich wirklich sehr, passiert etwas in seinem Nervensystem. Sein Bindungssystem wird aktiviert, das ist gut. Das bedeutet, er fühlt echte Nähe. Aber Achtung, gleichzeitig wird auch sein Alarmsystem aktiviert. Warum? Weil Thomas in seiner Kindheit gelernt hat, Nähe ist gefährlich. Wer sich öffnet, wird verletzt. Wer Gefühle zeigt, wird kontrolliert. Und das passiert nicht bewusst. Das ist tief in seinem Nervensystem verankert. Studien zur Bindungstheorie zeigen das eindeutig. Menschen mit vermeidendem Bindungsstil, also mit Bindungsangst, verbinden emotionale Nähe unbewusst mit Kontrollverlust, Verletzlichkeit und der Angst, verschlungen zu werden, also sich selber zu verlieren. Und das ist ein riesiger Unterschied zu dem, was Julia denkt. Julia denkt, ich habe zu viel Druck gemacht, ich habe den Fehler gemacht. Thomas denkt überhaupt nicht. Sein System reagiert automatisch mit einem Fluchtreflex. Er braucht Abstand, aber nicht, weil er Julia nicht mag, sondern weil seine Gefühle für sie so stark sind, dass sein System komplett Alarm schlägt. Ich weiß, es ist paradox, aber kannst du es nachvollziehen? Manche Frauen sind auch davon betroffen, nicht? Es gibt ja auch genug Frauen, die Bindungsängste haben oder sogar desorganisierte Bindung, wo sich die beiden Zustände abwechseln. Wenn du desorganisierte Bindung hast, und damit arbeiten wir sehr häufig im Coaching, bei Soulmate Coaching, dann wechselst du zwischen ich will Nähe und ich brauche Rückzug. Und das ist dann doppelt anstrengend, weil du hast dann quasi beides. Du hast den verlustängstlichen Typen in dir und du hast den bindungsängstlichen Typen in dir. Und das kann super anstrengend sein, und da spreche ich aus Erfahrung. Aber man kann das auch auflösen und man kann in die sichere Bindung hineinwachsen. Und auch da spreche ich aus Erfahrung. Punkt ist, je mehr dieser Mensch fühlt, der Bindungsängstliche, desto mehr zieht er sich zurück. Aha, okay, das heißt also, er zieht sich zurück, weil er sie mag. Okay, super, aber die Frage ist, was kann sie jetzt tun? Im Coaching haben wir einen Plan dafür, natürlich. Es ist klar, wir wissen, wie man damit umgeht. Und Julia macht jetzt was, was komplett gegen ihren Impuls ist. Und zwar, sie schreibt ihm nicht. 5 Tage lang nicht. Und stattdessen macht sie Dinge, die sie glücklich machen. Sie geht mit ihren Freundinnen essen, sie macht Sport, sie arbeitet an einem Projekt, das ihr wichtig ist. Und nach 5 Tagen schreibt sie mir eine kurze Nachricht. Hey Thomas, ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin gerade mit Freundinnen in Toskana. Die Aussicht ist atemberaubend. Und dann schickt sie ein schönes Foto mit. Kein Vorwurf, kein Drama, keine Frage, warum meldest du dich nicht? Einfach nur, hey, schau, ich lebe und es geht mir gut. Thomas liest die Nachricht und zum ersten Mal seit Tagen fühlt er Erleichterung. So richtiges, er atmet auf und er merkt, okay, sie gibt mir Raum, ich werde nicht gedrängt und es ist alles okay. Und wenn ich mich zurückziehe, mache ich nicht alles kaputt, weil das ist ja die Angst vom bindungsängstlichen Menschen, dass er durch seinen Rückzug wieder alles zerstört hat. Und 2 Stunden später schreibt er wirklich zurück. Hey Julia, entschuldige, dass ich mich nicht gemeldet habe. Mir ging einfach viel durch den Kopf. Ich war überfordert mit meinen eigenen Gefühlen. Können wir telefonieren? Und dann telefonieren sie und er erklärt alles und sie versteht das. Und sie treffen sich wieder. Und heute, 1,5 Jahre später, sind Julia und Thomas verlobt. Wisst ihr, was Julia richtig gemacht hat? Sie hat ihm Raum gegeben. Aber, und das ist entscheidend, sie hat sich nicht zurückgezogen komplett. Sie hat ihn nicht bestraft dafür, dass er Zeit braucht. Sie hat gezeigt, ich bin hier, ich habe ein Leben und ich gehe nicht unter, wenn du mal nicht da bist. Und genau diese Energie, diese Selbstständigkeit gepaart mit Offenheit, ist für Männer mit vermeidendem Bindungsstil magnetisch. Warum? Weil sie dann das Gefühl gibt, bei ihr bin ich frei, und ich habe Verbindung. Ich kann beides gleichzeitig haben. Freiheit und Nähe. Und das ist auf eine Art und Weise emotionale Reife. Emotionale Reife, die wir alle brauchen in einer Beziehung. Und heutzutage, sage ich dir, gibt es kaum noch Menschen, die nicht entweder ängstlich oder vermeidend oder desorganisiert sind. Zeig mir die Leute mit sicherer Bindung, bitte. Das ist ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen. So, was ist der fatale Fehler in so einer Situation, wenn du in den Kontrollmodus gehst? Und jetzt wird es vielleicht kurz unangenehm, weil jetzt muss ich dir von dem Fehler erzählen, den fast jede Frau macht, wenn sich ein Mann zurückzieht. Ich habe ihn auch gemacht in meinem Leben mehrfach. Ihr kennt meine Geschichten. Es ist der Kontrollmodus. Und da als Beispiel möchte ich Lisa bringen. Lisa ist 45, Geschäftsführerin eines Unternehmens. Sie ist es gewohnt, Kontrolle zu haben. Im Job muss sie Entscheidungen treffen, sie muss Probleme lösen, sie muss Dinge managen. Und dann lernt sie Daniel kennen über einen Freundeskreis. Er ist Fotograf, er ist kreativ, er ist sensibel. Er ist genau das Gegenteil von all diesen rational gesteuerten Männern, die sie normalerweise trifft. Die ersten 3 Wochen mit ihm waren super intensiv. Sie schreiben sich jeden Tag, sie treffen sich 2-mal die Woche. Er zeigt ihr seine Arbeiten, sie zeigt ihm ihre Welt. Und nach 3 Wochen wird er plötzlich still. Er antwortet nicht mehr sofort. Er sagt ein Date ab und sagt, ich habe gerade so viel zu tun, sorry. Aber Lisa spürt, da stimmt was nicht. Und jetzt macht Lisa das, was die meisten Frauen machen. Sie geht in den Kontrollmodus. Sie denkt, ich muss wissen, was los ist. Also schreibt sie ihm, hey, ist alles okay bei dir? Keine Antwort. Und am nächsten Tag schreibt sie, ich mache mir Sorgen, können wir reden? Keine Antwort. Zwei Tage später, Daniel, ich verstehe nicht, was passiert ist. Habe ich was falsch gemacht? Und wisst ihr, was in diesem Moment in Daniel passiert? Jede Nachricht fühlt sich für ihn an wie Druck.
Ganz kurz, meine Liebe, bevor wir weitermachen. Wenn du in deine Seelenpartnerbeziehung kommen möchtest, in eine erfüllende, glückliche Beziehung und nicht weißt, wie du da hinkommst, die meisten wissen nicht wie, nicht? Man wünscht sich das, man schreibt sich das auf, aber dann ist die Frage, wie kriege ich das in mein Leben? Und dazu habe ich eine Lösung, nämlich das Glückliche Beziehung jetzt Mentoring-Programm. Und da begleiten wir dich persönlich jede Woche, solange bis du dein Ziel erreicht hast, mit Erfolgsgarantie, meine Liebe. Gut, aber mehr dazu findest du direkt, wenn du mit uns sprichst. Wir haben einen Link unter dem Podcast in den Notizen. Da kannst du dir ein kostenloses Beratungsgespräch ausmachen und alles darüber erfahren, wie leicht und wie schnell du, egal wo du jetzt gerade stehst, mit deinem Seelenpartner in eine richtige, glückliche, erfüllende, dauerhafte Beziehung kommst. Also klick da unten, hör dir das an und dann freue ich mich, dich auf deinem Weg zu begleiten.
Lass mich das erklären. Männer, und es ist wissenschaftlich gut belegt, erleben emotionale Forderungen anders als Frauen. Wenn eine Frau fragt, können wir reden, dann hört ein Mann, du hast etwas falsch gemacht und wir müssen das jetzt diskutieren. Das ist nicht böse gemeint und es ist jetzt nicht so, dass ihm die Beziehung egal ist, aber in dem Moment fühlt er sich komplett überfordert und sein Nervensystem interpretiert das als Kontrolle. So einen einfachen Satz, wie können wir reden? Wahnsinn, oder? Aber keine Sorge, es gibt Möglichkeiten, das zu formulieren, so dass es für ihn angenehm ist und so dass er nicht sich kontrolliert fühlt und so dass er nicht in den Fluchtreflex geht. Weil Kontrolle aktiviert Fluchtreflex bei einem Mann immer, bei einem maskulinen Mann. Außer wenn, ich meine, sagen wir mal, wenn du jemanden hast, der total stark feminin ist und sehr wenig Testosteron hat, eher, ich will nicht sagen, schwacher Mann ist. Ich möchte jetzt nicht jemanden abwerten, aber du weißt, was ich meine. Wir alle hatten in unserem Leben Männer, die Kontrolle genießen, die das mögen, wenn sie keine Entscheidungen treffen müssen, die das mögen, wenn die Frau jede Entscheidung übernimmt und wenn die Frau kontrolliert. Es gibt Männer, die das mögen und es gibt Männer, bei denen das funktioniert. Es ist halt so, für eine Frau, die in ihrer femininen Energie ist, tut das leider nicht gut. Es bringt dich als Frau in eine maskuline Energie. Aber auch das ist eine Entscheidung, die man treffen kann für sich und die okay ist. Es ist okay zu sagen, hey, ich bin eine Frau mit maskuliner Energie und ich habe einen Mann mit femininer Energie und wir sind glücklich. Das ist absolut okay. Also ich möchte jetzt nicht hier schwarz-weiß malen und sagen, alle müssen so sein und alle müssen so sein. Aber ich spreche jetzt zu den Frauen, die gerne in ihrer femininen Energie sein möchten. Bei einem maskulinen Mann wird Kontrolle immer die Flucht aktivieren. Und das ist ja genau der Unterschied von dem, oder es ist ja gar nicht, was sie will. Lisa will ja nicht, dass er flüchtet. Sie will ja eigentlich nicht Kontrolle. Sie will Nähe, Klarheit und Verständnis. Und da hat sie auch ein Recht darauf. Aber jede Nachricht, die sie aus Angst schreibt, erzeugt genau das Gegenteil, nämlich einfach noch mehr Distanz und noch mehr Rückzug. Für meine Klientinnen habe ich da eine Metapher, also eine kleine Geschichte, die hilft, das zu verstehen. Stell dir mal vor, zwischen dir und ihm ist eine Brücke, und zwar eine magische Brücke. Wenn du stehen bleibst auf der Brücke, wird sie kürzer. Wenn du losläufst, wird die Brücke immer länger und länger. Das klingt wie aus einem Albtraum, oder? Du läufst und die Brücke wird immer länger. Aber das kann wie ein Albtraum sein, so eine Situation mit einem Mann, oder? Aber verstehst du das Paradoxon hier? Es ist genau das Gleiche hier mit dem Mann. Wenn du auf ihn zuläufst auf der Brücke, wird der Abstand immer größer. Je mehr du versuchst, ihn zu erreichen, desto weiter entfernt er sich von dir. Was hilft wirklich? Wir nennen das die Kunst der souveränen Präsenz. Also jetzt kommt der Teil, auf den du wahrscheinlich gewartet hast. Was machst du konkret, wenn er sich zurückzieht? Lass mich dir sagen, was nicht hilft. Ihm 17 Nachrichten schreiben hilft nicht. Ihn anrufen hilft nicht, ihm erklären, warum ihr perfekt zusammenpasst, hilft nicht, dich entschuldigen für die Dinge, die du nicht getan hast, hilft nicht. Aber weißt du was hilft? Souveräne Präsenz. Und das klingt jetzt mal abstrakt, ist schon klar. Ich zeige dir, was das konkret bedeutet. An einem Beispiel von Maria. Maria 39 Jahre alt, Ärztin, 10 Jahre Notaufnahme, hat schon viel gesehen, nicht nur medizinisch, auch zwischenmenschlich. Und im Dating hat sie auch schon einiges gesehen. Viele gescheiterte Beziehungen, Männer, die einfach verschwinden, Ghosting, Männer, die sagen, ich melde mich und sich nie wieder melden. Also das ganze Programm. Und natürlich, als sie dann Alex kennenlernt, ist sie vorsichtig. Er ist Lehrer, er unterrichtet Deutsch und Geschichte, er ist ruhig, nachdenklich, er hat eine Tiefe, die sie selten bei einem Mann gesehen hat. Und sie treffen sich beim Wandern, so eine Wandergruppe, die sich jeden Sonntag trifft. Und er fällt ihr auf, weil er nicht einfach nur redet und labert, sondern weil er wirklich, wenn er was sagt, was zu sagen hat. Und das hat sie so beeindruckt. Also nicht ein Typ, der einfach nur die ganze Zeit labert, damit er gehört wird und im Mittelpunkt steht, sondern der hat echt was zu sagen. Und nach der dritten Wanderung spricht er sie an. Hey, hast du Lust auf einen Kaffee? Nur wir zwei. Sie zögert ein bisschen und dann sagt sie, okay. Das erste Date ist in einem hübschen kleinen Café. Sie reden über Bücher, über Reisen, über das, was sie im Leben suchen. Und irgendwann sagt Maria dann einfach ganz klar und deutlich, du, ich suche keine Spielchen. Und sie schaut ihm direkt in die Augen, ich bin zu alt dafür, zu erfahren und ich bin zu müde. Und da hat sie recht, oder? Ich glaube, da können wir alle auch nicken. So, ja, wir haben auch keine Energie mehr für Spielchen. Und Alex nickt und sagt, ich auch. Meine letzte Beziehung endete, weil wir uns wirklich nicht gesehen haben. Wir haben nur funktioniert und das will ich nie wieder. Gut, sie verabreden sich wieder und wieder. Und nach 4 Wochen, sie sehen sich da wirklich 2-mal die Woche, da schreiben sie täglich, es fühlt sich alles gut an. Und dann, tada, Alex wird stiller, antwortet kürzer, braucht länger. Am Montag schreibt er normalerweise immer guten Morgen, dieses Mal nichts. Am Mittwoch sagt er ein Date ab, ich habe gerade viel um die Ohren, können wir verschieben. Maria kennt das Muster schon aus der Vergangenheit, sie weiß schon, ja, pff. Das ist es wieder mal, nicht? Das war es jetzt wieder mal. Schöner Anfang, trauriges Ende, nicht? Und ihr erster Impuls ist absolute Panik. Logisch, ihr Körper reagiert sofort. Ich meine, wenn dir das mehrfach passiert ist in der Vergangenheit, dein Körper erinnert sich an den Schmerz, erinnert sich an die Zurückweisung. Natürlich, natürlich reagiert der Körper. Der Brustkorb zieht sich zusammen, der Magen verkrampft, die Angst steigt hoch. Und sie denkt sich, nicht schon wieder derselbe Scheiß. Entschuldige die Wortwahl, ja. Aber in dem Moment ist das Wort, das am meisten angebracht ist. Nicht schon wieder. Und dann natürlich checkt sie ihr Handy alle 10 Minuten. Er ist online, aber er schreibt nicht. Und sie beginnt das zu analysieren, sie beginnt zu grübeln. Was habe ich falsch gemacht? War ich zu intensiv, zu fordernd? Habe ich zu viel erzählt? Immer das Gleiche, nicht? Und dann, und jetzt ist der entscheidende Unterschied zu früher, dieses Mal macht Maria etwas anderes. Sie atmet tief durch. Sie erinnert sich an unser letztes Coaching. Was habe ich ihr im Coaching gesagt? Sein Verhalten ist eine Information über ihn, nicht über dich. Und bei der nächsten Coaching-Session, die wir haben, sagt sie, Petra, ich spüre, wie diese alte Panik hochkommt, wie mein System sagt, renn. Oder schreib ihm. Oder finde heraus, was los ist. Aber wirklich so dieser, man nennt es den Fight-or-Flight-Modus, also Kampf- oder Fluchtmodus. Und ich spüre das so stark in meinem Körper, aber ich will nicht in den alten Modus fallen. Was kann ich tun? Und hier arbeiten wir jetzt an 3 Dingen. Erstens mal nur, damit du verstehst, was im Coaching passiert. Coaching ist nicht einfach nur reden. Im Coaching gebe ich nicht einfach Tipps und sage so, mach das und die 5 Phasen von Verliebtheit. Nein, für das haben wir Online-Kurse. Im Coaching arbeiten wir an den Emotionen. Jede Coaching-Session, die wir bei Soulmate Coaching mit dir machen, bringt dir Transformation, bringt ein direktes Resultat. Und das kann sein, dass man eine Angst auflöst. Das kann sein, dass man einen negativen Glaubenssatz auflöst. Das kann sein, dass man Selbstvertrauen stärkt. Das kann sein, dass man jemanden von der Verlustangst in die Ruhe bringt. Also im Coaching arbeiten wir extrem resultatorientiert. Coaching kommt ja ursprünglich aus dem High-Performance-Bereich, nicht aus dem Spitzensport. Und da, wenn ich Coach für eine Fußballmannschaft bin, kann ich auch nicht mit den Fußballern einmal 3 Jahre lang über ihre Vergangenheit, über ihre Kindheit reden. Nein, da gibt's konkretes Training. Wir müssen diese Angst überwinden. Du hast den Glaubenssatz, dass du gegen diese Mannschaft nicht spielen kannst. Wir arbeiten daran und wir ändern diesen Glaubenssatz, damit du überzeugt bist von dir. Und dann geht der Fußballer raus und übt Tore schießen zum Beispiel, ja. Und so ist es aber auch im Coaching bei Soulmate Coaching. Das heißt, wir arbeiten an der Transformation. Wir sind nicht da, um dir Tipps zu geben. Ich meine, wir geben dir natürlich für deine konkrete Situation immer eine konkrete Strategie, eine individuelle Strategie, aber wir arbeiten an der Emotion. Weil was hilft dir die Strategie, wenn du jedes Mal eine Panikattacke hast? Hilft nicht. Gut, also wir arbeiten an drei Dingen. Und zwar in dieser Situation erstens, gib ihm Raum, aber ohne dich komplett zu entziehen. Das heißt nicht, dass du ihn ignorieren sollst. Das heißt nicht, dass du dich komplett zurückziehen sollst. Und das heißt auch nicht, dass du Spielchen spielen sollst, okay? Es bedeutet, bleib emotional präsent, aber nicht klammern. Maria, habe ich gesagt, was würdest du jetzt normalerweise tun? Und sie sagt, ja, normalerweise würde ich jetzt schreiben, fragen, was los ist, erklären, dass ich da bin und versichern, dass ich ihn verstehe. Okay, sage ich, und jetzt, wenn du in der Ruhe bist und keine Panik mehr hast, was ist dann anders? Dann sagt sie, wenn ich in der Ruhe bin, dann warte ich. Und dann zeige ich ihm, dass ich auch ein Leben habe. Genau, das ist der Punkt. Das ist eine einfache Frage, die du dir selber auch immer stellen kannst. Angenommen, ich wäre jetzt richtig ruhig und entspannt, was würde ich tun? Maria schreibt ihm also nicht. Nicht am nächsten Tag, nicht am übernächsten Tag. Und am dritten Tag schreibt er dann, hallo, wie geht's dir? Okay, und sie ist gerade beim Sport, sie liest die Nachricht und ihr Herz macht natürlich einen Sprung, natürlich freut sie sich und der Impuls ist sofort zu antworten. Aber sie wartet ab, sie beendet ihr Training zuerst und dann antwortet sie ihm und sie schreibt, gut, ich war heute in den Bergen, die Aussicht war wunderschön, wie geht's dir? Und sie fragt nicht, wo warst du, warum hast du dich nicht gemeldet, sondern sie zeigt ihm einfach, schau, ich lebe, es geht mir gut. Zweitens, wichtig, nutze die Zeit für dich. Maria macht was, das sie schon lange machen wollte. Sie meldet sich für einen Tango-Tanzkurs an. Jeden Dienstagabend 2 Stunden nur für sich und es ist ihr egal, ob er da Zeit hat oder nicht. Sie macht das für sich und das ist der Punkt. Dann trifft sie Freundinnen, sie geht ins Theater, sie liest Bücher, die sie schon längst lesen wollte. Und in der Zeit arbeitet sie an ihrer Selbstverwirklichung. Man kann auch sagen, sie wird immer mehr zu der Frau, die sie wirklich sein will. Und das ist so ein schönes Ziel, weißt du, wenn ein Mann sich nicht meldet und du gerade Single bist, es gibt gerade keine guten Kandidaten, ist ein wunderschönes Ziel zu sagen, cool, ich habe Zeit, ich arbeite daran, mein Leben, mich selbst dahin zu bringen, wo ich hin will. Durch Hobbys, durch Sachen lernen, durch Sport, es gibt so viele schöne Dinge. Und weißt du, warum das wichtig ist? Weil es nicht darum geht, ihn zurückzugewinnen. Es geht darum, dich nicht andauernd zu verlieren in diesen Beziehungen. Und im Coaching nennen wir das eine sichere Verankerung mit Autonomie. Das heißt, Studien zeigen, Frauen, die auch in unsicheren Beziehungsphasen ihr Leben weiterführen, wichtig, okay, ich wiederhole das. Frauen, die auch in unsicheren Beziehungsphasen ihr Leben weiterführen, strahlen eine extrem anziehende Energie aus. Da gibt es Studien dazu. Weil sie zeigen, ich bin vollständig mit oder ohne dich. Und das, genau das ist magnetisch. Und drittens, bleibe offen, aber setz innere Grenzen. Und im Coaching fragen wir die Klienten immer, was ist deine Grenze? Deine persönliche. Schau, ich will den Leuten nichts vorgeben. Ich möchte jetzt nicht dem Kunden deine 0815-Lösung überstürmen und sagen so, ja, und du musst jetzt genau nach 3 Wochen, musst du das abschreiben. Nein, der Kunde hat eine Intuition. Ich frage meine Kunden immer, meine Klienten, was ist deine Intuition? Was sagt, du kennst den Mann, ich kenne ihn nicht, du kennst ihn. Was sagt dein Bauchgefühl? Was ist das Gefühl? Und sie sagt, 2 Wochen, ich gebe ihm 2 Wochen. Wenn er sich bis dahin nicht klar meldet, dann treffe ich die Entscheidung, das zu beenden, von meiner Seite aus. Und das ist nicht Manipulation, das ist kein Ultimatum, das ist Selbstrespekt, das ist eine klare Entscheidung. Und es ist ja auch nicht so, dass sie dann nach 2 Wochen das großartig kommunizieren wird und ein Riesendrama draus macht, sondern für sie ist es dann einfach emotional erledigt. Sie lässt es emotional dann los. Und ich meine, sie ist bereit zu warten für 2 Wochen, aber nicht für immer. Und nach 10 Tagen passiert was. Maria ist beim Tango, Kurs, lernt gerade eine neue Figur, sie lacht mit ihrer Tanzpartnerin und ihr Handy vibriert in der Tasche und es ist Alex, der anruft sogar. Ich meine, das ist ja ein Riesenfortschritt, die meisten schreiben Nachrichten, er ruft sogar an und sie geht dann raus, weil sie das möchte, okay, und nimmt ab und er sagt, Maria, können wir uns treffen, ich muss dir was erklären. Sie so, ja klar, wann? Morgen Abend, okay, passt. Sie treffen sich in einem kleinen Café, wo sie ihr erstes Date hatten. Und er schaut wirklich nicht gut aus. Er hat dunkle Ringe unter den Augen, er schaut kaputt aus, müde. Und er sagt, schau, es tut mir so leid. Maria sagt, okay, und sie wartet ab. Und er sagt, meine Mutter ist schwer krank. Sie hat Krebs. Die Diagnose kam vor 2 Wochen. Ich war seitdem zwischen Krankenhaus und Arbeit und Betreuung meines Vaters einfach hin und her gerissen. Und er schaut sie an und sagt, schau, ich wollte mich melden, wirklich, aber ich war so überfordert und ich wollte dich nicht mit dem Chaos belasten. Wir kennen uns ja erst seit ein paar Wochen, das ist auch nicht fair dir gegenüber. Maria hört ihm einfach zu, sie unterbricht nicht, sie gibt keine Tipps, sie urteilt nicht. Und dann sagt sie was, was sie sich nie zuvor zu sagen getraut hätte. Sie sagt, Alex, du musst mich nicht schützen. Ich bin Ärztin, ich arbeite in der Notaufnahme. Ich bin stark genug für schwierige Zeiten. Aber ich muss wissen, was los ist. Nicht alle Details, aber ich brauche Kommunikation. Und wenn es einfach nur heißt, auch wenn es einfach nur eine kurze Nachricht ist, wo du mir schreibst, mir geht's gerade schlecht, ich melde mich nächste Woche, das reicht. Aber ich brauche einfach eine Information von dir. Dann ist alles okay, Alex. Und er schaut sie an und sein Gesicht entspannt sich und ist richtig so, oh, danke, sagt er, danke, dass du mir den Raum gegeben hast, danke, dass du mich nicht dafür verurteilt hast. Viele Frauen hätten das. Maria lächelt und sagt, ich bin nicht viele Frauen. Und weißt du, was das Gute daran war? Sie hat ihm das Gefühl gegeben, du bist bei mir sicher. Ich halte Schwieriges aus. Und das hier schafft übrigens Bindung. Das ist die sogenannte Vasopressin-Bindung. Wenn zwei Menschen durch schwere Zeiten gehen miteinander, dann entsteht diese Vasopressin-Bindung, die stärker ist als die Oxytocin-Bindung. Das bedeutet, dass hier Treue und Loyalität entsteht. Das ist noch viel mehr, als wenn man sich einfach zu jemandem hingezogen fühlt, sexuell zum Beispiel, und Oxytocin-Bindung hat. Aber hier ist es, das ist wirkliche Bindung, die entsteht. Und hier hat er Raum, aber den Raum, den er braucht, um das zu verarbeiten, aber er wird jetzt nicht fallen gelassen von ihr. Und er merkt, dass sie ist stark, aber sie ist nicht hart. Das ist emotionale Reife. Und ein Jahr später, heute, sind die immer noch ein Paar. Seiner Mutter geht's Gott sei Dank besser, die Chemotherapie hat angeschlagen und die Beziehung, und das hat Maria mir im Coaching gesagt, ist tiefer und schöner als jede Beziehung, die sie je zuvor hatte. Und sie hat auch gesagt, sie sagt, Petra, diese Krise am Anfang hat uns eigentlich gestärkt, sein anfänglicher Rückzug und dann unser klärendes Gespräch hat uns gestärkt, hat uns näher zusammengebracht, weil wir gemerkt haben, wir können schwierige Zeiten miteinander durchstehen. Also du siehst, was hier passiert ist. Maria hat nicht versucht, die Situation zu kontrollieren. Sie hat ihm Raum gegeben und gleichzeitig sich selbst nicht aufgegeben. Sie hat ihre Bedürfnisse klar kommuniziert, ohne Vorwurf, ohne Drama. Und das macht den Unterschied. Also, fassen wir zusammen, was wir heute besprochen haben. Erstens, wenn er nicht mehr antwortet, aktiviert dein Nervensystem den Alarmmodus. Und das ist nicht deine Schuld, das ist dein Bindungscode, okay, das kann man auflösen, das kann man heilen, dafür ist ja unser Coaching da. Zweitens, in über 80% der Fälle hat sein Rückzug nichts mit dir zu tun. Es geht um seine innere Welt, seine Überforderung, sein Nervensystem. Drittens, der fatale Fehler ist der Kontrollmodus. Je mehr du ihm hinterher rennst oder je mehr du auf ihn zuläufst, umso länger wird die Brücke. Viertens, was wirklich hilft, ist souveräne Präsenz. Raum geben, ohne dich zu entziehen. Dein Leben leben, ohne ihn aufzugeben, ohne ihn fallen zu lassen. Grenzen setzen, ohne Drama zu machen. Und du erinnerst dich an Sarah, oder? Die Geschichte ganz am Anfang. Und Lisa, die Daniel immer mehr Nachrichten geschrieben hat. Diese beiden Geschichten erzähle ich dir im nächsten Podcast zu Ende, weil da passiert was Entscheidendes. Und im nächsten Podcast erfährst du außerdem die 6 wissenschaftlich fundierten Bedürfnisse, die Männer brauchen, um sich wirklich zu binden. Das sind ganz konkrete Tools, die du dann sofort anwenden kannst. Und die wichtigste Frage, die wir auch besprechen werden, wann solltest du aufhören, auf einen Mann zu warten? Aber jetzt, in diesem Moment, möchte ich, dass du was tust. Und zwar, nimm dir dein Handy, aber nicht um ihm zu schreiben, sondern um dir eine Erinnerung, eine Notiz zu schreiben. Ich bin vollständig mit oder ohne ihn. Oder schick dir die Nachricht selber. Man kann sich selber auf WhatsApp Nachrichten schicken. Ich mache das dauernd, wenn ich Sachen nicht vergessen will. Schreib dir, ich bin vollständig mit oder ohne ihn. Gut, mein Lieber, was ist der erste Schritt zur echten Veränderung? Wenn du bereit bist, tiefer in diese Arbeit einzutauchen, wenn du es nicht nur verstehen willst, sondern wirklich transformieren willst, dann schau dir an, wie ich mit meinen Klientinnen arbeite. Die Frauen, mit denen ich arbeite, haben alle eines gemeinsam. Sie sind bereit, jetzt was zu verändern und sie haben keinen Bock mehr auf irgendeinen Scheiß, Entschuldige, und sie haben keinen Bock mehr, sich zu verlieren und zu warten und zu leiden. Und wenn du sagst, ja, da schließe ich mich an, okay, ich habe auch keine Lust mehr, dann findest du alle Informationen zu unserem Coaching mit Erfolgsgarantie in den Podcast-Notizen, also direkt unter dem Podcast. Ja, wir machen Coaching mit Erfolgsgarantie, das heißt, du bezahlst einmal und wir coachen dich so lange, bis du in der glücklichen Beziehung bist. Wir hören nicht auf, wir geben dich nicht auf. Okay? Wir glauben an dich, weil wir von Soulmate Coaching wissen, es gibt keinen einzigen logischen Grund, warum nicht du in einer wunderschönen, erfüllenden Beziehung sein solltest. Also, meine Liebe, wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin, bleib in deiner Kraft. Ich bin Petra Fürst und du hast den Königinnen-Talk gehört.
Werde Coach bei uns. Wusstest du, dass die besten Absolventinnen unserer Soulmate Coach Ausbildung bei uns im Team anfangen? Wir haben jetzt schon mehr Klientinnen, als wir betreuen können. Es gibt schon Wartelisten und wir suchen neue Coaches. Aber wir stellen nur Coaches ein, die bei uns die komplette Ausbildung absolviert haben. Wenn du also davon träumst, Frauen in ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten, sie dabei zu begleiten, ein freies, ein sinnvolles, ein erfüllendes Leben zu führen und du aber gleichzeitig dadurch stabiles Einkommen aufbauen willst, Einkommen von zu Hause aus, dann ist die Soulmate Coach Ausbildung dein Einstieg. Bewirb dich jetzt bei uns, es gibt ein Beratungsgespräch, das ist kostenlos, da kannst du alles erfahren, wie das abläuft, was es kostet und so weiter. Also mach dir den Termin aus, hol dir die Infos und dann freue ich mich darauf, dich in der Coach-Ausbildung zu begleiten. Der Link ist wie immer unter dem Podcast in den Shownotes.